Vielen Dank, Herr Dr. Bergler, für Ihre Ausführung. In der Tat, denke ich, sind das gute Vorlagen für unser jetziges Diskussionsgespräch, das gleich starten wird. Wir werden es mit 4 Teilnehmern hier, die praktisch für Sie hier stellvertretend auf die Bühne kommen haben. Ich darf Herrn Speicher, Herrn Hieber, Herrn Seuker und Herrn Behringer schon mal in die Bütt bitten und will einige einleitende Worte zur Charakterisierung der Herren vorausschicken. Was haben wir im Sinn? Wir haben 3 Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels eingeladen. Sie haben alle vor einiger Zeit, vor unterschiedlich langer Zeit, Bioprodukte ins Angebot genommen. Und Sie haben Ihre Erfahrungen damit gemacht. Zum Teil haben Sie Ihre Strategien gewechselt. Davon wollen wir mehr hören. Wir möchten natürlich auch, dass Sie auf das vorher Ausgeführte eingehen. Da gibt es ja insofern eine Brisanz, als wir gerade eben gehört haben, die Differenzierung ist da. Wir haben bewusste Käufer. Wir müssen attraktivieren die neuen Zielgruppen. Und das bringt ja den Lebensmitteleinzelhändler, der nun einen bestimmten Einzugsraum hat für seine Kundschaft, in die Bedrängnis, dass er sich überlegen muss, ist mein Auftritt, ist meine Präsentation meiner Produkte eigentlich passend. Ich will der Reihe nach vorstellen, für uns von links nach rechts zunächst Herrn Hieber. Und zwar ist das Herr Dieter Hieber, nicht Jörg Hieber, Sie mögen den Vater aus der Literatur, hätte ich fast gesagt, schon seit längerem kennen. Der Sohn ist mit dem Vater im Unternehmen tätig und es sind derzeit 10 Supermärkte im Bereich Lörrach, Umgebung im Unternehmen. Vor 10 Jahren, haben Sie berichtet etwa, haben Sie Bioprodukte mit ins Angebot hineingenommen. Sie haben das Shop-in-Shop-System vergleichsweise lange wohl durchgehalten und vor kurzem aufgegeben. Dies als kleines Signal ins Publikum. Als nächsten haben wir dann Herrn Seuker im Norden mehr beheimatet. Herrn Speicher, Oliver Speicher mit seinem Betrieb in Bielefeld, zu Hause Marktkauf. 4.500 Bioprodukte, Sortiment derzeit, starke Steigerung, wie berichtet worden ist. Er hat 20% Steigerungsraten im Umsatz und befindet sich hier also auf einem expansiven Weg. Dann kommt aber Herr Seuker, den ich gerade eben genommen habe. Herr Seuker ist nun kein Vertreter des Lebensmitteleinzelhandels, sondern er ist Repräsentant, er wird ja noch morgen vortragen. Er ist Repräsentant eigentlich der Beratung. Er berät den Lebensmitteleinzelhandel in den Führungsgremien, aber eben auch die Verkäuferschaft und gibt entsprechend Hinweise, wie man im Marktauftritt anders verfahren sollte. Er ist auch eingeladen, um ein wenig Wasser in den Wein zu gießen oder etwas Feuer unter den Kessel zu machen, um auch kritisch nachzufragen, ist denn dieses oder jenes Konzept eigentlich das geeignete. Bleibt Herr Behringer ganz rechts sitzend. Er ist Vertreter hier für die Lupus Handels GmbH, kommend also eine Tochter davon, Famila Handelsbetriebe in Pforzheim ansässig. Er ist vor 5 Jahren in den Biosektor hineingegangen. Es sind 12 Filialbetriebe von Lörrach bis Frankenthal verbreitet, also im Ländle, ebenfalls im Süden zu Hause. Und er hat derzeit etwa 1500 Bioartikel im Angebot. Vielleicht noch zum Süden zu sagen, das ist uns allen klar, der ökologische Landbau hat da seine neuen Wurzeln geschlagen nach dem Kriege. Es war dort relativ frühzeitig Bioprodukt im normalen, konventionellen Lebensmitteleinzelhandel vorhanden, ganz anders im Norden. Das sollte man nochmal im Blick haben. Und dann natürlich auch die Frage, was bedeutet das jetzt für Sie. Ich würde die Runde gerne beginnen wollen, indem erst einmal jeder seinen Kommentar zu dem vorhergenannten geben kann. Und wenn wir mit Herrn Hieber anfangen, meine Frage geht jetzt doch auf den Kunden. Wir haben gerade eben gehört, es ist ein Kunde, der schwer einschätzbar ist. Die Individualisierung greift. Der Lebensmitteleinzelhandel hat sein Einzugsgebiet. Das Einzugsgebiet ist geprägt. Da kennt man, wer kauft da. Aber dennoch, diese Differenzierung findet ja statt. Wie findet sie statt? Müssen Sie schon darauf reagieren? Und ist das, was Sie gehört haben, für Sie so überdenkenswert, dass Sie den Auftritt, wie Sie heute sich die Produkte, wie Sie den Kunden wahrnehmen und ihm die Produkte präsentieren, wird er in Zukunft sich möglicherweise wandeln? Oder sagen Sie, das ist zwar klar, aber unsere Leute, die kennen wir besser. Herr Hieber.
Ja, vielen Dank. Ich kann den Vorrednern von heute Morgen bisher nur beipflichten, sowohl das Thema Marke als auch die Trends. Ich denke, der Verbraucher bei uns erwartet in Zukunft andere Supermärkte, erwartet andere Verkaufsstellen, wie er sie vielleicht früher gewohnt war. Wir probieren diesen Trends, diesen Entwicklungen schon seit einer ganzen Weile entgegenzukommen, sich unseren Kunden anzupassen. Wir sind sehr nah an unseren Kunden dran. Wir haben verschiedene Verbrauchergruppen, wo wir uns mit den Verbrauchern informieren. Wir haben regelmäßige Kundenbefragungen. Wir haben eine Ökotrophologin, die für uns tätig ist und sind, glaube ich, ziemlich nah am Ohr des Kunden dran und schauen so, wo die Entwicklung hingeht und wie wir uns darauf anpassen können. Und anpassen müssen wir uns, weil der Kunde eine andere Erwartung hat an uns.
Herr Speicher, wollen Sie gleich aus Ihrer Sicht antworten?
Ja gut, bei uns, wir machen ja beides in einem. Wir sind ja in einem Bio-Fachgeschäft, weil der Stadtbezirk, wo unser Markt steht, ist Gadderbaum in Bielefeld. Und Gadderbaum hat 30% Grünwähler. Dadurch haben wir diese ganzen Hardcore-Ökos natürlich auch, die bei uns einkaufen. Und das wird auch so bleiben. Also diese Zielgruppe, die bedienen wir mit unserem Fachhandelsshop. Aber darüber hinaus, die Weiterentwicklung der Sortimente, da denke ich auch, was heute Morgen gesagt worden ist, das stimmt mit dem überein, was wir auch merken. Und wir suchen halt für die Zukunft dann eher Lifestyle-Produkte, die dann doch sich ein bisschen differenzieren von den Produkten, die teilweise im Fachhandel zu beziehen sind.
Mal zunächst Herrn Behringer noch hören.
Ja, ich kann mich den Vorrednern eigentlich nur anschließen, insbesondere dem Vortrag von heute Morgen von Frau Huber, was das Thema Regionalität anbelangt. Da wird sicherlich noch viel Potenzial drinstecken und auch in Zukunft uns das Thema weiter begleiten. Für uns natürlich als familiäre Handelsbetriebe, wir sind ein familiengeführtes, kleineres Unternehmen, das mit den großen SB-Warenhäusern mitkämpft. Und da gilt es sich natürlich ganz klar zu positionieren, auszurichten. Da ist die Regionalität für uns natürlich mit ganz vorne dabei. Und was Thema Bio anbelangt, haben wir ja schon von Beginn an die Produkte immer der Warengruppen zugeordnet. Also immer als Block in der Mitte eines Warenbereichs, sodass auch der Nicht-Bio-Kunde zum Bio-Produkt eher mal greift, dass er es nicht suchen muss, dass er verführt wird. Und auch ganz ähnlich wie bei Hieber, wir sind sehr nah am Kunde, wir machen regelmäßig Kundenveranstaltungen, die allerdings nicht umsonst sind, sondern bezahlter Kunde. Kunde kriegt Vorträge über Bio, wie vermarkten wir Bio, wie findet er Bio, was steckt hinter Bio, also sehr viel Verbraucheraufklärung und bringen da die Produkte recht nah rüber. Und da erfahren wir auch eine ganze Menge über das Thema Bio, was wünscht sich der Kunde und wie hätte er es gern präsentiert und was für Informationen. Also gerade der frische Bereich, merken wir, ist sehr stark im Kommen, muss man natürlich sehr viel für tun und braucht sehr viel Verbraucheraufklärung und auch sehr viel Investition in die Mitarbeiter, in die Mitarbeiterberatung.
Herr Seuker, nun haben Sie die drei Lebensmitteleinzelhandelsvertreter gehört. Was ist aus Ihrer Sicht Erfahrung von 20 Jahren im Bio-Absatz dazu zu sagen?
Erstmal haben Sie alle drei recht. Aber ich glaube, wir müssen differenzieren. Den Kunden, der den Bio-Fachhandel besucht oder den Naturkosthandel und den Kunden, der den Lebensmitteleinzelhandel besucht. Da sind doch ganz unterschiedliche Anforderungen. Wenn wir heute über Marke sprechen, wie Sie es vorhin gesagt hatten, sehe ich mehr den Kunden im Naturkosthandel. weil der Kunde im Lebensmitteleinzelhandel kennt so die Marken noch nicht. Herr Behringer sagt gerade, wir schaffen Kontaktsituationen durch Kundenabende. Sie haben es auch gesagt, wir schaffen Kontakte zu den Kunden. Ich glaube, das ist heute im LEH eines der wichtigsten Punkte, Kontakte zu den Kunden zu schaffen, um erstmal festzustellen, wie ist überhaupt deren Wissensstand. Solange Bio immer noch in der Situation ist, ist es gesund und teuer, ist es nicht der richtige Weg, werden sie nicht viel mehr Bio verkaufen. Der LEH hat nur 2% Anteil an seinen Sortimenten in der Regel im Schnitt und damit liegt er bei der Hälfte des Marktes. Und dann muss man sehen, die Kunden des LEH haben Fragen an die Mitarbeiter. Und heute ist es leider immer noch so, viele Mitarbeiter können zu den Basics noch gar keine Auskünfte geben. Schon allein die Frage, was ist überhaupt Bio? Bio ist doch nur ein Werbetrick, weiß der Mitarbeiter nicht, wie er darauf reagiert. Und das sind große Probleme heute noch, die das Wachstum, was da ist, aber die ein weiteres Wachstum bremsen. Und jetzt, wo die Kunden neu ihre Haushaltsbudgets einteilen, besteht eine Situation, wo sich der Handel und die Hersteller Gedanken machen müssen, wie kann hier mehr aktiviert werden.
Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der Austausch mit dem Kunden. Wenn wir nochmal zurückfragen, gerade eben haben wir die Situation gekennzeichnet bekommen, wie Sie sie in Ihren einzelnen Läden haben. Aber es ist ja gewiss so, wir haben die Kunden hineinkommt, wir sehen ihnen ja nicht an, was sie denken. Wir wissen nicht, welche Vorbildung sie haben. Wie versuchen Sie, das nochmal klar nachzufragen, dieser Differenzierung zu begegnen? Wie machen Sie den Brückenschlag? Kommen Sie ins Gespräch? Haben Sie überhaupt die Zeit, dass Ihr Personal, wenn es denn entsprechend geschult ist, den Kunden beraten kann, nachfragen kann und auch führen kann, kundig führen kann, Herr Hieber?
Ja, die Zeit, die müssen wir uns einfach nehmen. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt dabei. Wer sich die Zeit nicht nimmt, kriegt einfach verschiedene Dinge nicht mit in seinem Unternehmen. Also wir machen das bei uns so, dass wir, wie gesagt, eine Ökotrophologin habe, festangestellt, und die bildet verschiedene andere Mitarbeiter aus, dass die eben diese Basics kennenlernen, dass die wissen, worum es geht, dass die eine gewisse Grundkenntnis haben in Sachen Ernährungsberatung mit Bio, mit diesen ganzen Punkten, dass die sich auskennen. Und die machen immer wieder regelmäßig Stände in den Märkten, klären auf. Meistens freitags, samstags haben die dann irgendwelche Aktionen, 1 bis 2 Mal im Monat, wo die feste Aktionen machen. Und da muss man einfach Aufklärung betreiben. Unter anderem gehen wir sehr viel raus in die Kindergärten, in die Grundschulen, machen dort Aufklärung vor Ort, erklären da schon den kleinen Kindern, was richtig ist oder was falsch ist, oder dass man halt eben noch andere Dinge essen kann, außer Schokolade und irgendwelche Süßigkeiten, dass ein Apfel auch mal genauso lecker sein kann. Und probieren da schon Aufklärung zu betreiben. Wir haben ganz neu gerade eine Kinderkampagne gestartet, wo wir unter dem He-Bär eine Comicfigur kreiert haben. Und der He-Bär empfiehlt verschiedene Produkte, die besonders für die Kinderernährung geeignet sind, und probieren hier schon auch Aufklärung zu betreiben für die Kinder, aber ganz wichtig auch für die Eltern.
Herr Speicher, Sie hatten ja gekennzeichnet, dass Ihr Einzugsgebiet relativ prägnant angesprochen werden kann, was die Konsumenten angeht. Das, was Herr Hieber gerade ausgeführt hat, machen Sie Ähnliches? Ist das notwendig oder kümmern Sie sich um den Teil, der nicht mit einem Label unbemerkt versehen worden ist in der Konsumentenschaft?
Also was Herr Hieber gesagt hat, das kann ich auch so bestätigen. Also grundsätzlich ist es schon mal wichtig, dass die Menschen vor Ort, die Mitarbeiter auch hinter so einem Konzept stehen. Also wenn wir uns damit nicht beschäftigen würden und nicht selbst Bio-Konsumenten wären, dann würde das so auch nicht funktionieren. Unser Bio-Shop wird geleitet von einer Mitarbeiterin, die seit 1989 im Biohandel tätig ist. Und mittlerweile sind alle Mitarbeiter, die dort beschäftigt sind, Fachkräfte, die irgendwo im Biohandel tätig waren. Eine Ökotrophologin beschäftigen wir halt auch in dem Bereich und es ist ziemlich ähnlich. Also wir haben 2 Schulklassen, Klasse 2000, die wir an der örtlichen Grundschule unterstützen mit gesunder Ernährung und Bewegung. Wir machen Weinabende, Biowochen und es sind eigentlich ähnliche Dinge und ähnliche Erfahrungen, die wir da gemacht haben, um Bio wirklich zu leben.
Also Sie beide sind relativ offensiv, gehen über den eigentlichen Ladenabverkauf hinaus und gehen in die Öffentlichkeit. Herr Behringer, ist so ein ähnliches Strategieelement bei Ihnen erkennbar?
Ja, genau gleich. Also es geht nur mit dem Kunden und Sie müssen das Ohr sehr nah am Kunden haben. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich auch, Sie müssen strategisch ausgerichtet sein. Also mit 12 SB-Warenhäuser über Baden-Württemberg hinweg verteilt, hat es Kollege Hieber vielleicht ein bisschen einfacher, sehr regional. Der Chef ist mehr oder weniger jeden Tag in seinem Markt. Ich habe da ein bisschen ein Problem aufgrund der Entfernung. Und deswegen müssen Sie da von der Organisation her auch gut aufgestellt sein. Also wir sind im Gegensatz zu den meisten Handelsunternehmen prozessorientiert aufgestellt. Und entsprechend ist da das Thema Bio dann natürlich dann auch durch unsere Bio-Koordination oder Bio-Koordinarin zu betreuen. Und wir haben in jedem SB-Warenhaus auf der Fläche einen Bio-Beauftragten. Also es geht heute mit neuen Produkten schon sehr kritisch im Einkauf los, welches neue Produkt findet Platz im Regal. Die Plätze sind hart umkämpft und muss man auch ganz klar sagen, ich muss das Thema Bio etwas differenziert sehen zum klassischen LEH, von der Produktrentabilität her. Klar, letztendlich wollen wir Geld verdienen und auch das Bio, auch mit dem Bioprodukt wollen wir Geld verdienen, aber man muss da schon sehr viel mehr tun, wie im klassischen LEH-Sortiment. Da hat Herr Hieber vollkommen recht und das fängt eben mit der Mitarbeiterschulung an, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, aber auch mit der Listung bzw. mit der Produktauswahl.
Herr Soiker, haben wir jetzt die Falschen eingeladen? Sind das alles besondere Repräsentanten? Machen die es besonders vorbildlich? Wie sieht es denn woanders aus?
Es sind zumindest welche, die schon eine Menge mehr machen als der Durchschnitt im Handel. Das kann ich schon bestätigen. Was hier gezeigt wird, ist, was wird noch gemacht? Wesentlich ist aber auch für die Handelsunternehmen, was wird bei den täglichen Kontaktsituationen gemacht? Weiß die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter hinter der Theke Bescheid zu Bio? Dort, wo Kunden auf Mitarbeiter treffen, und da wird vieles, vieles vernachlässigt. Da helfen auch Kundenabende dann in dem Sinne nicht ausreichend, weil dann im Tagesgeschäft viel zu wenig Informationen in der täglichen Situation rüberkommen. Aber was sehr wichtig ist, Herr Behringer hat es noch gesagt, das Thema sollte strategisch verankert werden. Und das ist etwas, in dem Moment, wo etwas strategisch verankert wird, fühlt sich auch der Rest der Mannschaft, in Anführungszeichen, verpflichtet, die Strategieziele zu erfüllen. Und da ist ein großer Knackpunkt. Und wenn Sie sagen, Sie haben in jedem Markt heute einen Bio-Verantwortlichen, dann ist das absolut fortschrittlich. Finden Sie noch in sehr, sehr wenig Häusern in der Handelslandschaft.
Jüngst ist ja ein neuer Begriff aufgekommen von Wirtschaftspsychologen aus Köln natürlich. Vierbohm und Partner haben dieses losgetreten, der Rhythmisierer. Der Rhythmisierer in der Konsumentenschaft, er kennzeichnet sich dadurch, dass er den Jahreslauf wahrnimmt und dass er tatsächlich so saisonale Produkte kaufen möchte. Nun, mir scheint das bei Ihnen, Herr Behringer, Sie haben die regionalen Produkte schon herausgestellt, da scheint es mir besonders zu sein, bei Ihnen mit dieser Nachfrage zu beginnen. Regionale Produkte können natürlich auf saisonales Angebot schnell reagieren. Können Sie mal beschreiben, wie Sie dies ins Angebot bringen? Wie platzieren Sie das? Wie gehen Sie mit dem Kunden um, der ja, ich muss das mal sagen, im Süden natürlich zur Natur und den Abläufen eine gewisse Nähe hat. Im Realteilungsgebiet hat er vielleicht noch den einen oder anderen Obstbaum, den er zumindest für Most noch nutzt. Bitte, Herr Behringer.
Ja, Thema Most passt ja wunderbar in die jetzige Jahreszeit. Wir sind, was das Thema Regionalität anbelangt, gerade jetzt ganz nah am Markt. Einkellerungsaktionen kann ich als solches Beispiel nennen. Einkellerungsaktion mit Großgebinde. Wer kellert heute noch ein? Wer legt sich heute noch Kartoffeln in den Keller oder Äpfel? Und trotzdem ist es ein Riesenmarkt für uns. Bevorratung mit Produkten, saisonalen Produkten aus der Region. Äpfelerzeuger, Kartoffeln, Wein. Also haben wir eine ganze Reihe an Produkten, die wir aus der Region saisonal dann besonders hervorheben, auch mit dem Marketing besonders hervorheben. Auch was heute Morgen angeklungen ist, diese Personalisierung der Erzeuger aus der Region, ganz, ganz wichtig. Von wo bis wo geht die Region? In Waldshut oder in Lörrach nützt man kein regionales Produkt was aus Stuttgart. Da habe ich die die Vertrauensebene nicht beim, die Vertrauensakzeptanz beim Kunde nicht. Und da nützen wir natürlich sehr stark die regionale Ausrichtung von der Werbung her, vom Sortiment her. Und wir haben an jedem Standort ein ganz spezifisches, geprägtes regionales Sortiment. Es zieht sich durch alle Bereiche, beim Wein ganz besonders mit unseren zwei Fachmärkten. Und aber auch im frische Bereich, im Bedienungsbereich, hat uns auch immer geholfen, weil der ganze Skandale, muss man auch dazu sagen, Lebensmittelskandale sind an uns vorüber, weil wir Fleisch aus der Region, regionale Erzeugnisse, das nimmt uns der Verbraucher ab. Wir haben eine Größenordnung, wir sind bekannt als Familienunternehmen und nicht jedem Unternehmen wird die Regionalität, die heute ja von vielen gepriesen wird, auch abgenommen. Also die muss authentisch sein, die muss glaubwürdig sein und die erreichen sie natürlich sehr, sehr gut, indem sie die Erzeuger personalisieren. Wir machen das einmal über die Person, über das Produkt und auch über die Landschaft. Und Sie glauben nicht, wie stolz unsere Kunden in Ihrem Markt sind und sagen, schau mal, das ist doch der Herr Winkler aus Birndorf, kennen wir doch. Oder das ist der Herr Schmidt, Brauerei Waldhaus aus Weilheim, glaube ich, heißt dort, ja.
Damit haben Sie natürlich einen Vorteil, was das den Aspekt der Vielfalt im Biosortiment angeht. Da würde ich gerne Herrn Heber befragen. Ihr Vater hat, jedenfalls habe ich hier so ein Zitat von ihm vorliegen, Kaufleute sind immer nur so gut wie ihre Vorstufe, hat Jörg Heber 1999 wohl gesagt. Das, was wir gerade eben von Herrn Behringer gehört haben, das ist ja eine wunderbare Situation, wenn man nah am Erzeuger ist und Sie vermutlich auch direkt die Erzeuger einliefernd haben in Ihre Filialen. Herr Heber, ist das bei Ihnen ebenfalls so? Und wenn ich an Herrn Speicher mit seinen 4.500 Produkten denke, im Norden gelegen, wie ist die Situation in der Zulieferung, in der Verfügbarkeit der Bioprodukte dort? Schien ja schon ein gewisser Engpass zu einer Abflachung der Entwicklungskurve zu führen. Bei 4.500 Produkten interessiert uns das gleich. Wie machen Sie das? Und Herr Heber, wie ist das in dem Umfeld, was ja so ähnlich ist wie bei Herrn Behringer?
Also zunächst muss ich sagen, wir haben eine sehr gute Vorstufe, die auch gerade im Bio-Bereich immer stärker wird, wo da gut dran am Arbeiten ist. Was uns aber leider noch nicht ausreicht. Wir brauchen noch mehr, insbesondere die Regionalität, die kann eben jeder Kaufmann nur selber vor Ort bei sich suchen. Und da haben wir eigentlich ein ähnliches Konzept wie der Herr Behringer auch. Wir haben sehr viele Erzeuger direkt vor Ort, die für uns produzieren, die für uns herstellen. Wir haben eine eigene Fleischdirektvermarktung, wir haben einen Ökoring, verschiedene Landwirte, die für uns Obst und Gemüse anliefern. Und das ist ein wichtiges weiteres Standbein geworden.
Herr Streicher?
Ja gut, wenn man 4.500 Artikel verkaufen möchte oder will, dann braucht man natürlich eine gute Vorstufe. Und wir bekommen so circa 72% der Artikel über das Zentrallager und über einen Großhändler. Und bei den anderen Produkten, da sind wir auch schon natürlich stark daran interessiert, regionale Lieferanten zu finden. Und das war auch so, waren die Dinge, die wir im letzten Jahr gemacht haben. So haben wir dann den Kiewitzhof aus Gütersloh zum Beispiel mal eingelistet mit seinen Produkten, weil er halt nur 25 Kilometer entfernt ist und ja auch für uns so interessant ist, weil er mit behinderten Menschen arbeitet. Also auf solche Dinge achten wir verstärkt und versuchen schon, die Lieferanten, die in der Region Bio produzieren, auch ins Sortiment aufzunehmen. Und ich denke, die meisten, die es da gibt, die bedeuten für uns sind, die haben wir auch. So bei Frischfleisch ist es für uns schon schwierig. Wir haben jetzt akut oder aktuell 30% Anteil beim Fleisch mit biologischem Fleisch und da habe ich keinen örtlichen Lieferanten. Ne? Da müssen wir uns schon aus Mecklenburg-Vorpommern bedienen und selbst das reicht nicht, weichen wir noch nach Österreich aus. Und ich habe auch schon mal beim örtlichen Bauern angefragt, aber die haben auch abgewunken, die haben diese Mengen dann leider nicht zur Verfügung.
Herr Seuker, ein Kommentar dazu?
Also die Frage der Regionalität, das erfordert natürlich vor Ort Entscheidungsfreiräume, erfordert natürlich auch vor Ort Qualitätssicherungs- und Herkunftsnachweisabsicherung. Das ist nicht immer einfach, jedenfalls nicht für Großunternehmen, die im strengen Raster drinstecken. Dort, wo Individualität möglich ist, und da ist Herr Speicher mit seinem Team bestimmt eine Ausnahme, erfordert das natürlich die entsprechenden Mittel und Möglichkeiten. Die Vorstufe, und da muss ich Ihrem Vater recht geben, die Vorstufe ist ein Problem nach wie vor. Große Ketten haben natürlich begrenzte Lagerflächen und viele sind nicht bereit, in Strecke was zu machen. Und wenn sie es in Strecke machen, wird heute immer noch der einfache Weg gewählt, sprich Dachmarken und Eigenmarken, möglichst eine Range und nicht eine Vielfalt über alle Warengruppen. Und das führt dazu, dass, wenn ich heute in die Sortimente reinschaue, in vielen Warengruppen gleiche Artikelgruppen belegt sind, mehrfach, und viele Warengruppen überhaupt noch nicht vertreten sind. Und da ist eine der Probleme da, was die Vorstufe betrifft.
Wenn wir jetzt mal in die Zukunft gehen, wir haben ja gehört, also es gibt ja das Problem, dass wir gerade was High-Value-Crops angeht in Deutschland, wir haben eigentlich nicht die eigene Erzeugung. An dem Tomatenbeispiel, das war, finde ich, sehr, sehr prägend, was vorher dargestellt wurde, bei den genussorientierten und Lifestyle-Leuten besondere Tomaten einzukaufen. Wir haben einen Selbstversorgungsgrad bei Tomaten bei 7-8% aus deutscher Erzeugung. Das ist ja nur ein Beispiel. Im Biosektor ist es ganz eng geworden. Die Thünschen Kreise weiten sich, die Einzugsgebiete für den Lebensmitteleinzelhandel damit natürlich auch. Sehen Sie da nicht ein Problem? Und meine Frage ist, muss diesem Problem, so wie Sie hinausgehen in die Kindergärten oder in die Öffentlichkeit, müssen Sie dem nicht insgesamt offensiv begegnen, indem Sie anregend mitwerden, anregend werden, zu Umstellung beitragen?
Ja, ich denke in jedem Fall. Das ist nur ein sehr, sehr langwieriger Prozess. Das ist schwierig, wenn ich denke an die ganzen Erzeugergemeinschaften, die es gibt, wenn ich an die Landwirte denke, wenn wir die ersten Gespräche, bis wir die soweit hatten, bis die das mal auch mitgetragen haben, bis sie die Angst überwunden haben, da kommt jetzt irgendein Supermarkt und der will mich ja eh nur über den Tisch ziehen. Also da war schon mal eine furchtbare Angst bei vielen Erzeugern, bei den Landwirten da, die gedacht haben, Mensch, da kommt jetzt einer, ich verdiene immer so viel, wie wenn ich es auf den Wochenmarkt bringe und. Da sind ganz, ganz viele Gespräche notwendig. Wir haben mit der Fleischdirektvermarktung auch regelmäßig Gespräche und Kontakt. Das ist sehr, sehr langwierig, sowas aufzubauen, aber es ist bestimmt notwendig. Und wenn es möglich wäre, würde ich gerne noch wesentlich mehr aus der Region rausholen und würde gerne noch viel, viel mehr in dieser Art machen. Und da sind wir dabei und hoffen, dass wir das auch in den nächsten Jahren noch besser realisieren können.
Herr Seuger, fehlt möglicherweise dazwischen ein Glied zwischen dem Primärerzeugenden und dem Absatz? Ich hatte das ja bei meinem Eingangsstatement heute, State of the Art, mal dargestellt, ethisches Marketing Chain Management, also die Verkopplung aller Akteure in der Wertschöpfungskette und mehr Transparenz, sowohl wo kommt das Produkt her, bis hin, wie bildet sich letztlich der Preis und jetzt Vertrauen, Verlässlichkeit. Also kann dann der Erzeuger darauf bauen, dass künftig der Absatz gesichert ist und nicht eben einbricht und seine Umstellung dann konterkariert. Das wäre ja das, was eine Zukunft im Lebensmitteleinzelhandel sein könnte. Die engere Heranführung der Erzeugung an den Markt, an die Vermarktung. Herr Seuger, wie sehen Sie das?
Das ist sicherlich ein Weg. Die Frage ist, wie betrachte ich den Markt? Sehe ich den Markt nur regional, sehe ich ihn national, sehe ich ihn international, sehe ich den Weltmarkt? Und je weiter ich den Blick weite, desto mehr Möglichkeiten sind da. Und wenn Sie sagen, oder die Frage ist, fehlt ein Glied? Ich meine, nein. Die Glieder sind da, aber es sind hier viele Vorurteile in diesem Markt. Hier gibt es einen Markt, der sagt, wir machen einen Fachhandelsbeschluss, wir beliefern nicht den LEH, obwohl die Produkte da sind. Dann gibt es einen Markt, der sagt, ja, wir wollen die Ware haben, unsere Kunden wollen sie haben, wir kriegen sie nicht, was sollen wir machen? Ja, wenn ich sie hier nicht kriege, hole ich sie aus dem Ausland, das ist ja nicht das Problem. Und so differenziert sich einiges. Also die Glieder werden da. Aus meiner Sicht ist es so, dass sich einige einfach verweigern, dem Kunden, der sozusagen Bio-Einsteiger ist und der auch letztendlich die Menge nachher darstellt, mit der Ware zu beliefern, die er haben möchte. Und das ist das Problem der Händler. Der Händler hat ja die Aufgabe, Zeit, Raum, Menge, Qualität zu überbrücken für den Kunden. Und wenn er es vor Ort nicht kriegt, dann holt er es halt woanders, weil er muss es ja für den Kunden machen, weil davon lebt der Händler.
Nun gibt es ja die Tendenz, dass in großen Handelsunternehmen, weil die Knappheiten da waren, eben an der Primärproduktion gearbeitet wurde, Fleisch, Edeka zum Beispiel. Wenn man dies einmal überdenkt und die Verlässlichkeit, das ist ja das, was wir herausstellen. Wir schauen ja jetzt etwas weiter, wir möchten ja vielleicht mal Blick zurück im Zorn nach 10 Jahren machen und sagen, das, was heute besprochen wurde, das war schon ein Vorblick und der hat sich realisiert. Also was ist eigentlich der Bottleneck zur Umsetzung? Dass es Skepsis gibt bei den Landwirten, ganz gewiss, das sagen alle. Wir haben gerade zum Marketing Chain Management genau diese Probleme neulich auch besprochen. Aber wenn man sich kennt, wenn man langfristig, das wird ja auch rumgesprochen, deshalb sind Sie als Vertreter, die Sie ja produktionsnah noch operieren können und individuell operieren können, hier die richtigen Vertreter. Ist da nicht doch eine Chance gegeben und wie müsste das entwickelt werden?
Die Chance ist da. Die Verlässlichkeit, die Sie gerade angesprochen haben, ist ein ganz wichtiges Element für die zukünftige Zusammenarbeit. Ich erlebe es immer wieder. Hier sitzen Hersteller zusammen mit Handelsverantwortlichen oder Einkaufsverantwortlichen von großen Ketten. Sie unterhalten sich, beide sagen, Mensch, tolles Produkt. Der Händler sagt, ja. Das möchte ich gerne haben, ich setze mich damit auseinander. Aber man merkt, dass die beiden Gruppen noch nicht gewohnt sind, häufig miteinander zu kommunizieren und den anderen richtig zu verstehen. Der Hersteller geht raus und fängt an zu produzieren und legt Menge hin. Und der Händler sagt, Moment, klar will ich haben, aber er hat nicht gesagt, wann. Und jetzt steht natürlich der Hersteller da und sagt, was mache ich jetzt? Ich habe jetzt hier Ware, die fängt an abzulaufen, beziehungsweise das MHD fängt an zu laufen. Bis der sich entschieden hat, ist ein halbes, dreiviertel Jahr rum. Das heißt, die Verbindlichkeit, die Verlässlichkeit in den Gesprächen muss eindeutiger werden und es muss klarer werden, was ist hier letztendlich als Ergebnis rausgekommen aus dem Gespräch. Viele gehen auseinander mit ganz unterschiedlichen Bildern und das führt dazu, dass dann die Frustration und auf beiden Seiten nachher sehr groß ist. Die einen sagen, ja, jetzt will ich es haben, kriege ich es nicht. Der andere sagt, ja, ich habe es schon längst gemacht, jetzt hat das aber nicht genommen, was mache ich? Und da gibt es immer wieder Missverständnisse, die gar nicht böswillig sind, sondern es sind einfach Missverständnisse, weil die beiden Partnergruppen noch nicht gewohnt sind, miteinander zu reden und weil auch die Bilder unterschiedlich sind. Natürlich ist klar, ein Bio-Unternehmen gibt ihnen keine Listungsgelder, gibt ihnen keine Rabatte oder sonst etwas. Und wenn das macht, hat das vorher draufgeschlagen, wie es mit konventionellen Produkten auch der Fall ist. Aber wenn jemand gewohnt ist, dass er von vornherein immer große Beträge erstmal hingelegt bekommt, dann will er die dort auch haben. Das funktioniert halt hier nicht. Also hier fordert es aufeinander zugehen und gemeinsam zu überlegen, wie können wir für den Kunden die richtigen Produkte haben, so dass wir beide Gruppen eine ordentliche Wertschöpfung haben. Und das ist gut machbar.
Aber ist das nicht eigentlich ein Arbeitsfeld für CSC?
Ich bin unter anderem in dem Feld aktiv, ja.
Ja, vielen Dank. Mein letztes Stichwort wäre die Preisbildung, Differenzierung der Preise und einmal ein bisschen einen Einblick dazu bekommen, wie gehen Sie da vor, was sind so Ihre Komponenten für die Überlegung der Preisgestaltung bei Ihnen im Unternehmen jeweils?
Bei uns die Preisgestaltung ist schwierig zu beschreiben. Wir haben alles für jeden Kunden, für jede Preisgruppe. Wir probieren alles abzudecken. Wir haben ein Discount-Sortiment und wir haben das ganz hochwertige Sortiment und das probieren wir mittlerweile nach und nach auch beim Bio mit einzuführen, dass wir halt auch beim Bio probieren, für alle Kundenschichten und für alle Käuferschichten ein mögliches Sortiment da zu haben. Da sind wir noch dabei, das ist noch im Aufbau, da müssen wir bestimmt noch kräftig dran arbeiten, aber klar ist, Bio darf nicht verramscht werden. Es muss eine Wertigkeit behalten, das ist ganz, ganz wichtig. Aber es darf nicht überteuert sein. Und da den Spagat hinzubekommen, diesen optimalen Preis zu treffen, das wird wahrscheinlich die große Herausforderung werden.
Gut, bei den Preisen, da haben wir durch die vielen Artikel schon ganz genaue Erfahrungen und wir haben das auch ausgewertet. Man stellt bei Bio auch fest, dass natürlich die preisgünstigen Bioprodukte deutlich stärker laufen als die hochpreisigen. Wenn wir das Sortiment Wein nehmen, wir führen so circa 100 Bioweine und die Topweine kosten dann 2,99, 3,49. Das sind dann die starken Mengenbringer. Und wenn ein Wein 11,99 kostet, dann gehen die Mengen auch deutlich zurück. Und nachdem die Rohstoffpreise bei Lebensmitteln in den letzten Monaten so massiv angestiegen sind, ist das auch in den Vordergrund gerückt. Also wir stellen schon fest, dass manche Preislagen sich schwerer verkaufen lassen. Und wenn wir heute bei Fachhandelsartikeln dann Bio-Gourmet neben eine Fachhandelsmarke stellen, dann stellen wir fest, dass auch immer öfter heute zu Bio-Gourmet gegriffen wird, weil es ein bisschen günstiger positioniert ist.
Also endlich habe ich einen Punkt gefunden, wo ich dem Herr Hieber etwas widersprechen kann. Wir sind ähnlich aufgestellt, aber wenn ich höre Bio und Discount, dann passt für mich da was nicht. Grundsätzlich finde ich Bio als Premiumprodukt grundsätzlich, wo ich wieder bei Ihnen bin, dass der Preis zum Produkt passen muss. Also wir haben gerade im Weinbereich, sehe ich an unseren Fachmärkten, da beginnt der Preiseinstieg bei 5 Euro und geht dann bis in dreistelligen Bereich. Da müssen Sie für eine Flasche Wein für 20, 30, 40 Euro natürlich mehr tun, wie für eine Flasche für 2,50 Euro. Aber der Wein für 2,50 Euro oder für 4 Euro, der ist auch keine 20 Euro wert. Und ich meine, wir müssen dazu übergehen, dass der richtige Preis für das Produkt, für die Qualität entsprechend kritisch zu hinterleuchten. Was für eine Qualität bringt das Produkt mit sich? Und da meine ich, haben wir in der Vergangenheit sehr viel falsch gemacht. Es wurde zum Teil überkalkuliert. Ich kann nicht ein Produkt nehmen und kann da 200% draufschlagen, nur weil es Bio heißt, sondern ich muss eben schauen, was gibt das Produkt her, was ist das Produkt wert. Und wenn ich bei Wein bin, dann gibt es eben Weine, die sind mehr wert wie 5 Euro. Die kosten im Preiseinstieg in der Erzeugung schon 10 Euro, dann darf ich da auch 15 Euro verlangen. Aber ich darf keine 30 Euro verlangen. Und da, meine ich, müssen wir Händler ganz stark die Finger auf die Wunde legen und auch uns selber in die Verpflichtung nehmen und sagen, wir brauchen Preiseinstieg, ganz klar. Wir brauchen keinen Discount, aber wir brauchen Preiseinstieg. Wir brauchen die Mittelpreislage und wir brauchen auch die Premiumpreislage. Und das ist mein Plädoyer und dafür kämpfe ich auch bei uns im Unternehmen. Da sind wir heute auch noch nicht da, aber wir haben uns vor viele Jahre vom Discounter eigentlich die Butter vom Brot nehmen lassen, weil wir da geschlafen haben. Und das darf uns bei Bio nicht passieren.
Ich muss noch eins ergänzend dazu sagen, Preiseinstieg bei Bio entspricht natürlich nicht Preiseinstieg bei konventionell. Und das ist die Problematik ein bisschen, weil wir die gleichen Begriffe haben für unterschiedliche Felder. Und ich meine, das, was hier auch alle drei gesagt haben, Preis muss dem Produkt entsprechen. Mit Augenmaß kalkuliert meine ich, dass das Ergebnis eines normalen Bioproduktes da ist, dass es nicht teurer als die A-Marke im konventionellen Bereich ist.
Ja, meine Damen und Herren, der Moderator ist immer in einer dummen Situation. Er weiß nicht, ob er die entsprechenden Fragen zugeleitet hat. Ich will deshalb die letzten Minuten Ihnen Gelegenheit geben. Also wer jetzt seine Hand hebt, dem reiche ich das Mikro zu, direkt und zwar mit Namensnennung zu fragen. Sind da Fragen offen oder möchten Sie Details wissen, dann bitte jetzt Hand hoch, dann geht das Mikrofon, wenn wir schnell sind, noch ins Publikum.
Können Sie kurz sich vorstellen?
Mein Name ist Bölzer, wir produzieren Spezialitätenessige in Österreich. Meine große Frage, die ganze Zeit wurde von Regionalität gesprochen. Wir verwenden ausschließlich Produkte aus der Region, bauen uns unsere Marke auf und genau hier beißt sich die Katze in den Schwanz. Eine starke Marke zeichnet sich ja auch dadurch aus, dass ich sie zumindest europaweit verkaufen kann. Wenn Sie jetzt als Einzelhändler regionale Produkte forcieren, dann geht das nicht für sämtliche Produkte. Es geht für Fleisch, es geht für Milchwaren, es geht für Gemüse, aber es geht nicht für sämtliche Produkte. Wie stehen Sie da zur Regionalität? Sollte man Regionalität nicht etwas ausweiten, dass Regionalität jetzt nicht nur den benachbarten Biobauern beinhaltet, sondern auch, wie wird das Produkt im Hinblick auf Regionalität produziert? Das, glaube ich, ist ein wesentlicher Ansatz. Es geht gerade beim Bio-Gedanken um sehr, sehr viel mehr, nicht die Äpfel eben aus Argentinien zu holen und daraus Spezialitäten zu erzeugen, sondern sie in der Region zu kaufen, dann ist es genauso ein regionales Produkt. Und ich glaube, diesen Regionalbegriff sollte man auch hineinbringen.
Wer möchte?
Also für mich ist das nicht unbedingt ein Widerspruch, aber es liegt dann am Erzeuger, wie er sein Produkt über die Grenzen hinaus bekannt macht, seine Marke. Also da sehe ich keinen Widerspruch.
Und es liegt natürlich auch im Handelsunternehmen. So Beispiele, wie Sie hier hatten, ist Regionalität begrenzt auf einen Kilometer X, sage ich mal. Und wir sind nun mal in der EU. Irgendwann wird in Deutschland Regionalität Deutschland heißen. Also es ist eine Frage der Begrifflichkeit, wie sieht man sie und wie ist die Gesamtsituation?
Wir führen ja auch solche Produkte. Wir haben zum Beispiel den Lieferanten BioArt im Sortiment, aber da muss dann für uns schon mehr Nutze sein. Da muss vielleicht Genuss im Vordergrund stehen, sodass wir auch wieder eine Berechtigung haben, dieses Produkt im Sortiment zu etablieren.
Also bei uns ist genauso. Unser erster großer Bio-Block in den Regalen kam aus Österreich. Und ich denke, das ist ganz klar, dass diese Produkte mehr als eine Berechtigung haben. Die sind ganz stark vertreten. Und wenn ich unser Sortiment durchdenke, da haben wir ganz viele Produkte, die kommen aus allen möglichen Teilen von Europa. Trotzdem steht die Regionalität mehr in der Frische nochmal als in den anderen Produktbereichen.
Noch eine weitere Frage? Wenn dies nicht der Fall ist, ein Schluss.
Mein Name ist Achim Wagner. Ich bin im Fachhandel tätig für die Beratung von Naturgasgeschäften im Bereich Fachhandelsmarketing. Und mich interessieren zwei Fragen. Das eine, wir beobachten, dass die Qualität, wie Bio definiert wird, im Zuge der politischen Arbeit, aber auch Lobbyarbeit immer mehr nach unten gefahren wird. Das heißt, wie definieren Sie in Ihren Unternehmen Bio? Ist das für Sie der EU-Bio-Standard, der aber nachweislich immer mehr auch den Einstieg möglich macht, indem man es abschwächt, also Bio mindere Qualitäten auch erlaubt, die vielleicht nah auch an konventionellen Qualitäten sind? Die andere Frage, wie ist Ihre Strategie innerhalb den Unternehmen? Welche Bedeutung hat Bio für Sie beispielsweise in 5 Jahren, 10 Jahren? Welche Veränderungen in der Unternehmenskultur hat der Einstieg in das Biosortiment für Sie zur Folge?
Gehen wir der Reihe durch und dann.
Also Bio wird in den nächsten Jahren, denke ich, weiterhin zunehmen, wird weiterhin an Bedeutung zunehmen. Genauso wie einfach gesunde Lebensmittel immer mehr eine Bedeutung haben werden. Wenn ich sehe, wie sich das Einkaufsverhalten von unseren Kunden verhält und wie wir uns darauf einstellen, denke ich, dass wir den Bio-Anteil bestimmt noch steigern werden, dass da immer mehr und immer größere Chancen drin liegen werden.
Zu den Bio-Siegeln, also wir stellen das unserem Kunden frei, also für welches Siegel er sich entscheidet, ob er Demeter kaufen möchte oder Biolandprodukte und bieten ihm die gesamte Palette an. Also da soll bei uns der Kunde das entscheiden. Die Ziele für Bio, also wir sind heute bei 9,5% Anteil und ich würde mir wünschen, dass wir bei 20 irgendwann landen. Aber das entscheidet letztendlich dann auch der Verbraucher.
Ich möchte nur darauf hinweisen, ich warne einfach davon, von minderen Bio und besseren Bio zu sprechen. Es wird immer wieder versucht, Verbandsware gegen EU-Ware auszuspielen. Bio ist erstmal Bio. Die einen haben andere Kontrollen, haben mehr Kontrollen. Und das andere ist letztendlich, und der Speicher hat es gesagt, entscheidet es der Kunde. Das, was ihm schmeckt und was ihm gut bekommt, das will er haben. Ob das EU-Bio ist oder Verbandsbio, ist ihm egal.
Ja, dem kann ich zustimmen, voll und ganz zustimmen. Diese Differenzierung nehmen wir so nicht vor. Die Frage Unternehmensphilosophie, Bio, natürlich gehört sowas in die Unternehmenskultur, Unternehmensphilosophie, ganz stark verankert. Das gehört eng zusammen. Also wir schauen bei regionalen Produkten natürlich auch auf die Ökobilanz. Das ist eine Verpflichtung irgendwo. Und auch unsere Märkte, die werden immer mehr auf Ökobilanzen betrieben. Also unser neuestes Kind in Waldshut läuft voll mit Geothermie. Wir brauchen dort keinen Tropfen Öl und kein Kilowatt Gas. Man schaut da schon sehr stark und auch was Sozialsponsoring anbelangt. Also das ist schon irgendwo verkettet und man schaut sich die Prozesse schon sehr genau an.
Ja, meine Herren, dann dürfen wir Ihnen alle ganz herzlich danken, dass Sie so bereitwillig Auskunft gegeben haben. Das ist nicht selbstverständlich, auch Einblicke ins Unternehmen, die Kultur, die Strategien zu geben. Ganz herzlichen Dank dafür. Ihnen allen darf ich jetzt eine schöne Mittagspause, etwas relaxen, wünschen und um 14.30 Uhr wird Herr Grundhöfer dann hier vortragen zu den O- und G-Großmärkten, das frische Sortiment. Und ich hoffe, dass Sie dann alle gestärkt hier frohen Muts wieder im Auditorium sind. Ganz herzlichen Dank noch einmal.